In manchen Kornkreisen, es muss dann natürlich ein echter Kornkreis sein, spielen elektrische Geräte verrückt. Es ist tatsächlich so, dass die Kornkreise, von denen ich rede, die entstehen in wenigen Sekunden.
Wie viel Prozent der Kornkreise würdest du denn sagen, sind menschengemacht und wie viel Prozent sind nicht erklärbar?
Ein weiterer Punkt sind halt diese Veränderungen an Pflanzen und Böden, die man messen kann tatsächlich.
Lieber Andreas, du bist heute unser Gast und wir haben schon sehr lange auf dich gewartet. Wir freuen uns total, dass es heute endlich klappt. Und ich glaube, ganz viele von unseren Zuhörern auch da draußen, weil wir haben das schon sehr oft angekündigt, dass wir mit dir ein Interview machen werden. Du bist Fachjournalist für Anomalistik. Ich finde, das klingt schon so cool. Und Forscher und auch Sachbuchautor. Man sieht schon deine beiden Bücher, zwei von deinen Büchern, die du da im Hintergrund hast, zu Kornkreisen. Wir haben immer gesagt, du bist Kornkreisforscher.
Das ist in Ordnung.
Ja, und
aber nicht nur.
Ja, und Kornkreise sind auch genau wirklich unser Thema, weil wir waren 2018 in Südengland da und ja, ich finde es ein sau interessantes Thema, weil es halt ein Phänomen ist, was wirklich jeder sehen kann. Das ist halt nicht wie über irgendwelchen ESO-Sachen, ja, ich habe das und das gespürt, sondern das kann halt jeder sehen. Und es ist halt nicht so einfach erklärbar wie das vielleicht einfach die Mainstream-Medien das erzählen, dass das so
spannend ist, dass du auch einfach gesagt hast, wir waren in Südengland. Vielleicht wissen das viele da draußen ja gar nicht, dass das eine Area ist, wo halt sehr oft Kornkreise auftreten. Und wir wussten ungefähr die Jahreszeit und haben dann gesagt, wir reisen dahin und hoffentlich sehen wir einen Kornkreis. Und waren dort auch eben in deiner Ausstellung. Chris hat hier ja noch ein Heft davon.
Genau. Moment.
Aber sollen wir einfach vielleicht mal erstmal so ein bisschen chronologisch anfangen. Was sind Kornkreise überhaupt und was ist das Besondere daran? So, das ist, ja.
Ja, du hast das eigentlich schon ganz gut gesagt. Für mich war das, also erstmal, was Kornkreise sind. Ich glaube, die meisten haben das schon mal irgendwie gesehen. Solche geometrischen Muster in Feldern, die so im Allgemeinsprech mit UFO-Landespuren und wie auch immer assoziiert werden. Das ist jetzt nicht unbedingt der Ansatz meiner Forschung, beziehungsweise ich sage nicht, das müssen jetzt UFOs sein, aber die erste Frage, die sich mir gestellt hat vor jetzt bald 28 Jahren, gibt es überhaupt ein Phänomen, das unerklärlich ist? Oder ist das tatsächlich alles nur Schwindel, wie man das gerne so hört? Die Bauern, die Studenten, irgendwie, die das alles selbst machen. Und das Schöne an dem Phänomen, wie du sagst, ist ja, dass es eben von jedermann gesehen werden kann. Sobald ein Kornkreis in einem Feld entdeckt wird, ist er ja da. Man kann ihn, wenn man die Erlaubnis hat, man kann in den Kornkreis hineingehen, man kann sich da hinsetzen, man kann das Getreide anfassen. Man sieht, das ist also keine Frage von dran glauben oder nicht glauben. Und deswegen kann man das natürlich auch sehr gut erforschen. Und nicht alle sogenannte anomalistische oder grenzwissenschaftliche Phänomene haben halt diese Qualität. Also zum Beispiel Spuk erleben zwar Leute, sehen das, aber können es schlecht irgendwie als Beweis mitteilen. UFOs werden auch gesehen, werden auch mal gefilmt und fotografiert. Aber niemand kann sagen, geh mal dort und dorthin und dann siehst du ein UFO. Und das ist bei Kornkreisen eben anders. Und deswegen kann man mit Kornkreisen ganz viel anstellen. Also nicht jetzt nur persönlich, dass man da das sozusagen touristisch besucht oder vielleicht da drin irgendwie auch meditiert oder was auch immer, sondern man kann das natürlich auch sehr gut erforschen, weil man kann vermessen, man kann Bodenproben nehmen, man kann die analysieren, man kann natürlich dann, was ich sehr viel gemacht habe, die Historie des Phänomens untersuchen. Und ich war 1994 selbst zum ersten Mal in England im Rahmen von einer Schulfacharbeit damals. Ursprünglich wollte ich was über UFOs machen, da haben aber die Lehrer selbst an der Waldorfschule, auf der ich war, gesagt, nee, das ist zu, kann man nicht objektiv bearbeiten. Die hatten natürlich davon jetzt von UFOs auch keine Ahnung. Aber ich dann als 17-Jähriger dachte, ja, ist ja prima, da gibt's ja diese Kornkreise, das habe ich damals nur aus Büchern gekannt und die sind ja da eben und das ist ja keine Frage von Glauben oder Nicht-Glauben. Und dann meinten sie, ja, dann müsste ich da aber auch hinfahren und das war natürlich für einen 17-Jährigen mehr Einladung als Hindernis und bin dann zum ersten Mal 94 nach England gefahren, hatte aber schon damals so den Mindset, den ich jetzt auch habe, dass ich das doch sehr wissenschaftlich die Dinge betrachte Und bin da hingefahren, habe mir gesagt, wenn du jetzt Kornkreise sind ja immer im Sommer, wenn du jetzt da hinkommst, dann war das ein cooler Urlaub, aber das muss jetzt nicht die nächsten 20, 30 Jahre so sein, wenn ich hier sehe, das sind alles, im Englischen sagt man da die Boys with Boards, also die Jungs mit irgendwelchen Brettern, die das irgendwie machen und sich da irgendwie einen Gag draus machen, dann muss ich da dem nicht mein Lebenswerk widmen. Und wie man sieht, ein paar Jährchen später, ein paar Bücher später, eine Ausstellung dazu konzipiert. Schon in diesem ersten Sommer war das, was ich da vor Ort gesehen habe, doch was anderes. Ich habe mit Bauern reden können, die mir erzählt haben, dass sie das Phänomen schon seit ihrer Kindheit kennen, aus Erzählungen ihrer Großeltern, ihrer Eltern. Also, dass das schon sehr weit zurückgeht. Ich konnte mit Leuten reden, die Kornkreise in der Entstehung beobachtet haben. Und das waren auch ganz normale Menschen, also keine irgendwie Leute, die dir was Merkwürdiges erzählen. Ich habe selbst Merkmale in manchen Kornkreisen gesehen, die ich mir nicht dadurch erklären konnte, dass das jetzt jemand getrampelt hat. Das muss ja, wenn ich das physisch mache, was sehr viel passiert, also sehr viel Kornkreise werden so angelegt, dann drücke ich mit einem Brett Getreide nieder und dann habe ich auch so eine Abfolge und von diesem Bodenmuster, das da entsteht. Und da habe ich halt Sachen gesehen, die sich so nicht erklären ließen. Und das war sozusagen für mich der Einstieg, dass ich sagte, okay, hier gibt es ein Phänomen, das es wert ist, weiter zu untersuchen. Aber auch das hast du ja eben schon gesagt, in den Medien hat man eigentlich nur gehört, dass das wieder immer ein großer Gag ist und jeden Sommer und alles Schwindel. Und ich habe halt nie darüber berichtet gehört, über diese Facetten, die ich gerade beschrieben habe. Also, dass es da so viel mehr gibt und dass das auch Dinge sind, die relativ auch wissenschaftlich überprüfbar sind. Also wenn ich Proben nehme und die untersuche von Pflanzen oder Böden und stelle fest, da sind Unterschiede zwischen dem Kornkreis und zwischen dem normalen Feld, also die Kontrollproben, dann ist das ja eine ganz greifbare, faktenbasierte das Ergebnis. Und davon habe ich halt sehr, sehr wenig, wenn überhaupt, gehört. Und da das so mein Ansatz war, bin ich da relativ schnell auch in eine sogenannte, sag ich mal, in eine Forschungsszene gekommen, die halt weltweit doch sehr klein ist. Es gibt viele Leute, die sich dafür interessieren, die auch so etwas eher touristisch sich die Kornkreise jedes Jahr anschauen. Aber Forschungsprojekte konkret, da gibt es vielleicht weltweit eine Handvoll, vielleicht ein Dutzend Leute, die das so intensiv machen. Und umso leichter war es mir dann natürlich auch damals, obwohl ich noch so jung war, da Zugang in diese Kreise zu bekommen und so hat sich das fortgesetzt. Und ich glaube mittlerweile, dass ich, aber natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, eine ganz gute Grundlage dafür zusammengetragen haben, dass man wirklich sagen kann, auch tatsächlich aus rein naturwissenschaftlicher Blick, Weise, dass es ein echtes Kornkreisphänomen gibt, ein Kernphänomen, das nicht von Menschen gemacht wird, dass trotzdem aber sowohl kleine, einfache Kreise, aber auch ganz große und geometrische Strukturen in die Felder zaubert, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt weniger wissenschaftlich der Begriff, aber es ist tatsächlich so, dass die Kornkreise, von denen ich rede, die entstehen in wenigen Sekunden. Und sind ja auf jeden Fall, egal wie man zu dem Phänomen stehen will, ihr habt es selbst gesehen, man kann sich die Bilder ja anschauen. Es ist ein wunderschönes Phänomen vor Ort, auch ganz friedlich. Gar nicht so, wie man das vielleicht in Kinofilmen wie Science oder so sieht, dass das irgendwie die bösen, menschenfressenden Aliens sind, die da ihre Markierungen hinterlassen. Einfach ein sehr schönes Phänomen und für viele Leute auch ein esoterisch-spirituelles Phänomen, was jetzt nicht ganz meine Ansatzweise ist, aber was, womit ich gut umgehen kann. Also, und es ist ja einfach ein Phänomen, was die Menschen fasziniert. Wahrscheinlich eben auch aus dem Grund, weil sie vielleicht relativ schnell verstehen, okay, hier ist tatsächlich was, das ist greifbar. Das ist kein Phänomen jenseits meiner Realität, sondern es manifestiert sich in, das ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber in unser täglich Brot sozusagen. Und das ist ja eigentlich ein ganz interessanter Faktor.
Was sind denn so die, wenn ich jetzt Skeptiker wäre und sagen würde, nee, der Spiegel hat gesagt, das sind zwei Betrunkene abends im Feld, was sind die härtesten Argumente, die du dagegen setzen würdest?
Also ich finde immer am faszinierendsten ist zum allererst die Tatsache, dass wir hier nicht von einem modernen Phänomen reden, was oft auch so suggeriert wird, dass wir irgendwie in den 70er Jahren zum ersten Mal so aufgetaucht, out of the blue, und niemand wüsste woher und es hätte gar keine eigene Historie. Das ist natürlich völlig falsch. Mittlerweile wissen wir, dass das Kornkreisphänomen unter anderen Namen natürlich, aber schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, vielleicht sogar noch länger beschrieben wird und wurde. Das fängt schon an in Zeiten, wo es noch keine schriftlichen Aufzeichnungen gab. Kornkreise oder das, was wir heute Kornkreise nennen, finden sich in fast jedem Märchen- und Legendenschatz ganz rund um den Globus. Sei es jetzt die amerikanischen Ureinwohner, die nordamerikanischen Ureinwohner. Bei uns in Alt gibt es Märchen und Legenden, die Kornkreise verpacken. Dann sieht man später, sobald es dann auch Sachen gab, die schriftlich aufgezeichnet wurden, tauchen Kornkreise auf. Da haben wir ein relativ bekanntes Beispiel, der Mähende Teufel von 1678. Da sieht man dann natürlich auch schön, mit welchen Attributen das Phänomen damals dann schon belegt wurde. Und natürlich ist das ja so, aber nur so ein kleines Randbemerkung. Heute sehen wir die Aliens drin. Damals waren es die mähenden Teufel. Vielleicht sind es in 50 oder 100 Jahren nochmal andere Motive, die wir mit dem Phänomen beziehungsweise mit der Unerklärbarkeit oder mit dem Gefühl, wir können es nicht erklären, dadurch versuchen, eben es dann doch zu erklären, indem wir es immer so auf so eine nächsthöhere Stufe heben. Und wie gesagt, das geht dann vom Mittelalter, vom späten Mittelalter bis hin zu ersten Erwähnungen von Kornkreisen 1880, auch in der Wissenschaftszeitschrift Nature. Da beschreibt jemand en Detail genau das, was wir heute Kornkreise nennen. Und dann kommen wir natürlich irgendwann auch in die Zeit, die ich eben sagte, die Bauern in England, die kennen das Phänomen schon aus Kinderzeiten, aus Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern. Das war also immer schon vorhanden, das Phänomen. Und das finde ich eigentlich ein sehr starkes Indiz dafür, dass hier nicht seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden vielleicht sogar, wenn wir die Märchen in Betracht ziehen, wo wir die Ursprünge ja nicht kennen, die können wir nicht datieren, dass da Leute seit Jahrhunderten Kornkreise fälschen, vor allem hunderte von Jahren lang ohne Effekt sozusagen auf die Massenmedien, weil es die einfach nicht gab. Wir hatten auch keine Möglichkeit, das Ganze aus der Luft zu betrachten. Also der Effekt, den wir heute haben, der ja sehr visuell und medial auch stark ist, wenn man Kornkreisfotos und Videos sieht, der war ja bis vor 50 Jahren gar nicht gegeben. Das finde ich eigentlich ein ganz spannender Aspekt, vor allem da auch, dass sich die Märchen rund um den Globus gleichen. Das wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen, da jetzt überall Beispiele dafür zu bringen, aber es gibt Märchen aus Indien, aus Nordamerika und aus Zentraleuropa und die Dinge, die da beschrieben werden als Motive, die Beteiligten, die dann nachher das Geheimnis der Kornkreise lüften, diejenigen, die die Kornkreise machen, das sind also hier in Europa sind's die Schwanenjungfern. Da müssen wir jetzt wirklich sehr ins Detail gehen, um das alles zu analysieren, aber das sind halt elfenhafte Wesen aus anderen Sphären. Bei den nordamerikanischen Ureinwohnern sind es auch so elfenhafte Frauen von den Sternen, die in der Muschel herunterkommen, die öffnet sich und sie steigen aus und tanzen die Kornkreise. Also diese Motive gleichen sich halt auch weltweit.
Sorry, dass ich da einhake, aber das ist jetzt in den Märchen damals gewesen, diese... Ja. Erklärungen, ach so, okay.
Das nicht in den Massenmedien.
Genau. Ja. Nee. Aber es ist natürlich, klar, irgendwie waren das ja die Massenmedien irgendwann, aber es ist natürlich schon interessant, dass schon in diesen alten Märchen die auch diese Motive und die Bilder wieder auftauchen, die wir heute ja noch mit dem Phänomen assoziieren. Also die indianischen Märchen, da kommt die Muschel oder der gewebte Korb vom Himmel und öffnet sich. Also wer da jetzt wirklich keine UFO-Assoziation hat, der hat irgendwie noch nie was von UFOs und von Kornkreisen oder so gehört, ohne dass aber die Märchen beeinflusst wurden von diesem modernen UFO-Mythos. Das ist ja das Spannende. Also die Bilder sind ja die gleichen und das seit Jahrhunderten. Wir nennen es heute UFOs oder fliegende Untertassen oder sagen, das sind Außerirdische oder keine Ahnung, Dimensionsreisende. Damals waren es halt im Falle von den von den amerikanischen Ureinwohnern diese Feen, die aus den Sternen kamen. Auch da, also das sind jetzt keine Dinge, die ich mir erfinde, sondern das kann man in Büchern, also in Büchern über Legenden nachlesen, die 150 Jahre alt sind und damals zum ersten Mal aufgeschrieben wurden. Das ist also das Spannende, all diese Märchen und diese Erzählungen sind eben nicht beeinflusst und nicht gefärbt durch die moderne UFO-Popkultur. Wenn man das so hört, könnte man das ja meinen, ne? Da kommt eine Muschel und die öffnet sich, klar. Ne? Aber das sind eben nicht von diesen Bildern und von dieser Narrative beeinflusst. Und das finde ich halt ganz spannend. Ein weiterer Punkt sind halt diese Veränderungen an Pflanzen und Böden, die man messen kann tatsächlich. Das haben wir an unzähligen Kornkreisen durchgeführt, auch an Kornkreisen, von denen wir wussten, dass sie von Menschen gemacht wurden, um da halt auch eine Kontrolle zu haben. Da wird im Kornkreis selbst, werden da Proben genommen, Bodenproben, Pflanzenproben aus dem niedergelegten Teil, aus stehenden Elementen. Kornkreise sind ja nicht, je komplexer der Kornkreis ist, desto öfters gibt es ja auch stehende Teile, wo das Getreide weiterhin noch aufrecht steht, und dann werden Kontrollproben im normalen Feld, also sagen wir mal in so bestimmten Abständen 10, 20, 50 Meter vom Kornkreis weggenommen, und dann werden die miteinander verglichen, und da findet man halt, auch das können wir den ganzen Tag drüber reden, gibt es aber, um es zusammengefasst zu sagen, Veränderungen, die wir nur so in einigen Kornkreisen finden, nicht in den Menschen, in denen, wo wir wussten, dass sie von Menschen gemacht wurden, und eben auch nicht im normalen Feld. Und das sind teilweise Veränderungen die gehen bis runter auf eine kristalline Ebene der Tonerde-Mineralien. Das wird jetzt alles sehr fachlich, geht aber auch bis hin zu dem, bis in die Zellstruktur der Pflanze. Das wäre also eigentlich für die meisten, die sich, sag ich mal, mit Biologie oder mit Pflanzenphysiologie auskennen, wenn man denen diese Ergebnisse vorlegt, die sagen, okay, also hier wird es wirklich interessant, weil das sind Effekte, die manchmal zwar auch natürlich auftreten, aber nicht innerhalb von so einer kurzen Zeit. Und wir wissen ja, da wären wir beim nächsten Argument, dass einige Kornkreise, wir kennen ja die Entstehungszeiten von vielen Kornkreisen, weil wir, also ich selbst habe das vor vielen Jahren auch noch sehr intensiv betrieben. Wir haben nachts, sind wir mit Nachtsichtgeräten die Felder abgefahren, haben geschaut, wo sind keine Kornkreise, haben die gleiche Tour am nächsten Morgen, wenige Stunden später, nochmal gemacht und haben dabei einige Kornkreise neu entdeckt. Und das waren riesige, komplexe Kornkreisformationen, die sozusagen dann innerhalb von, in unserem Fall war das Zeitfenster mit 3-4 Stunden immer noch recht groß. Aber für diese Komplexität und Größe des Kornkreismusters wiederum klein. Aber es gibt halt auch eine ganze Menge an Augenzeugen, die Kornkreise in der Entstehung beobachtet haben, ohne dass da jetzt Menschen am Werk waren. Und da geht das Ganze noch schneller. Also ganz egal, in welche Kategorie die jetzt fallen, da gibt es so 3 Kategorien. Von diesen Beobachtungen, wie Kornkreise, echte Kornkreise entstehen, es geht immer in wenigen Sekunden, öffnet sich wie so ein Damenfächer dieses Muster und breitet sich sozusagen im Feld aus, und der Kornkreis ist wie von Geisterhand tatsächlich entstanden.
Also man sieht auch kein UFO, ne? Also die Augenzeugen berichten dann auch nicht, dass sie ein UFO irgendwie gesehen hätten, aber halt eben auch keine Menschen.
Also bei den UFOs nicht ganz. Es gibt also 3 Kategorien. Die einen beschreiben eher meteorologische Phänomene. Die sagen, da wäre so wie so eine Art Wirbelwind, würde ins Feld einschlagen. Ein anderer hat das beschrieben, der sagte, man kennt das ja manchmal so, wenn manche Felder, das sind Gerstefelder, die haben solche Grannen, und wenn man die von weitem sieht, sieht das aus wie so ein Teddybärfell. Und wenn der Wind da drüber weht, dann sieht das immer sehr sehr schön aus. Und er hat so eine Windwelle beobachtet, war mit dem Hund spazieren, hat ein bisschen Pause gemacht, hat irgendwie so die Gedanken fliegen lassen mit diesen Wellen über diesem Feld, und plötzlich wäre diese eine Windwelle halt eben nicht weitergezogen, sondern stehen geblieben und hätte sich dann wie auf so einer Achse einmal um sich selbst gedreht und hätte dabei, in dem Fall war es nur ein einfacher Kreis, aber von vielen Metern Durchmesser, diesen Kreis dann gebildet und beziehungsweise hinterlassen. Das wäre diese meteorologische Geschichte, das wäre eher so die erste Kategorie und das sind die meisten von diesen Augenzeugenberichten. Mir ist es gelungen, etwa 150 solcher Augenzeugenberichte zusammen zu finden, zu suchen. Die zweite, da sehen die Leute auch diesen Kornkreis in einer ähnlichen Art und Weise entstehen. Also das, ich habe es schon geschildert, wie so ein Damenfächer, der so aufgeht. Aber unter Beteiligung von, ich nenne es jetzt mal Lichtphänomenen, kugelartigen Lichtkugeln, die über das Feld fliegen. Und da gibt es ja auch das Video, das Oliver's Castle Video, das das zeigt. Ist natürlich immer wie bei solchen Dokumenten, die einen sagen, es ist gefälscht, die anderen sagen, es ist nicht gefälscht. Was man beachten soll, das ist halt von 1996. Das war halt eine Zeit, da hat noch keiner ein Handy gehabt, da hat noch keiner irgendwie Adobe Studio und After Effects auf dem PC gehabt, sondern das waren wirklich Programme, die damals zigtausende von Euro gekostet haben und normalerweise nur an Universitäten oder professionellen Filmstudios zugänglich waren. Und man sieht halt da diese Kugeln über dem Feld fliegen und unter den Kugeln öffnet sich dieser Kornkreis. Manche sagen dann, die Kugeln würden den Kornkreis machen. Wenn man ehrlich ist, sieht man das aber nicht, sondern man sieht zum einen die Kugel, zum anderen den Kornkreis. Es könnte auch umgekehrt sein. Es könnte auch sein, dass der Kornkreis entsteht und die Kugel sozusagen ein Nebeneffekt von was auch immer ist, weil irgendwelche Energien müssen da ja wirken. Und das mit Energien meine ich jetzt kein esoterisches Konzept, sondern da wird ja Getreide niedergedrückt, also da muss ja was wirken und das könnte natürlich auch sich wechselwirkend in solchen Lichtern dann zeigen. Und dann gibt es die dritte Kategorie, das ist die kleinste, aber trotzdem ja nicht zu vernachlässigen. Das ist dann tatsächlich so, dass die Leute UFOs über den Feldern gesehen haben, tatsächlich Scheiben, wie auch immer. Es gibt die berühmten Tully-UFO-Nester aus den 1960er Jahren in Australien. Da hat der Bauer, ein Bananenbauer in einer Lagune und da wächst dann Schilf und Zuckerrohrgras, hat er eine ganz stark rotierende Scheibe aufsteigen sehen aus diesem Sumpfland und ist dann hingegangen und hat, um nachzuschauen und hat dann dort den Kreis in diesem Reet dann da vorgefunden und da wurden in der Zeit auch mehrere solche, damals hat man das UFO-Nest da genannt, aber das wurde auch später gesehen und teilweise auch, wie man sich so im Film vorstellt, dass Leute sagen, da stand diese Scheibe über dem Feld und da kamen Blitze raus und so. Aber das ist tatsächlich die kleinste dieser Gruppen. Und was vielleicht auch noch ganz anschaulich ist, dass sich in manchen Kornkreisen, das muss dann natürlich ein echter Kornkreis sein, spielen elektrische Geräte verrückt. Kameras, Videokameras, keine Ahnung, alles Mögliche, was die Leute, Handys, die dann mit Eintritt in die Kornkreisfläche den Geist aufgeben. Und also ich habe das selbst schon mehrfach erlebt mit voll aufgeladenen Systemen, also Batterien und Akkus waren da. Und sobald man in diesen Kornkreis reingetreten ist, war das Gerät nicht mehr nutzbar. Man konnte rausgehen und außerhalb dieser Grenze war das dann wieder möglich. Also ein wiederholbares Experiment. Und das haben auch schon professionelle Filmteams erlebt von der BBC. Die mussten damals die hatten, zwar in den 90er Jahren, da hatten die erste digitale Ausrüstung und mussten die dann überholen lassen, weil irgendwas die Systeme gestört hat. Man hat das dann auch teilweise als Geräusche aufzeichnen können. Das habt ihr vielleicht in der Ausstellung gesehen. Da haben wir Kopfhörer hängen, wo man dieses Crop Circle Sound hören kann. Und da gab es auch so einen Fall, wo dann der Forscher, der war mit einem Mikrofon verbunden und plötzlich hörte man halt dieses zirpende elektrische Geräusch und man hat dann gemerkt, das scheint irgendwie so aus dem Zentrum vom Kreis zu kommen und je näher er sich diesem Zentrum vom Kreis genähert hat, desto stärker wurde dieses Störgeräusch und wenn er nochmal wegging, nahm das halt wieder ab. Also auch da, das sind natürlich jetzt nicht Sachen, die man herbeikommandieren kann, solche Effekte. Vermutlich sind die auch am stärksten, wenn der Kornkreis ganz neu ist. Aber genau, also das ist vielfach dokumentiert und ich habe es halt auch schon selbst erlebt. Oder dass Tiere im Kornkreis sehr merkwürdig sich verhalten. Also dass Hunde, die normalerweise durchs Feld sausen, um irgendwelche Hasen zu jagen, nicht in die niedergelegte Fläche reingehen. Und dass der Bauer zu mir, legen sich dann in der Traktorspur, die gibt's ja auch, wo der Traktor immer langfährt, legen sich da ab und lassen sich von ihrem Herrchen nicht ins Feld kommandieren, wo der Bauer sagt, dass da darf er eigentlich gar nicht, dass er nicht hört. Also da, die gehen ja, die haben die ja zur Jagd und alles Mögliche, und da muss halt der Hund hören, und oder Pferde, die dass dann jemand mit dem Pferd reingeritten kam ins Feld, die Bäuerin, und das Pferd nicht in die niedergelegte Fläche gehen wollte und gescheut hat. Und dann hieß es nachher von der Bäuerin, naja, vielleicht wurde das Pferd vom Getreide gepiekst in die Hufe oder was weiß ich, in die Beine. Was natürlich keinen Sinn macht, weil im Kornkreis wird es ja eben nicht gepiekst. Also es wird ja eher im normalen Feld gepiekst als in einer Fläche, die aussieht wie eine Manege.
Genau, weil also es ist ja eben nicht abgebrochen, ne, sondern so umgebogen, ne?
Ja und nein. Das hängt sehr stark davon ab, wann der Kornkreis entsteht. Oft sagen zu mir Leute, hör mal, ich war in dem und dem Kornkreis. Kannst du mir sagen, war der echt oder falsch? Und bei vielen muss ich halt sagen, ja, war ich vielleicht drin, aber einfach viel zu spät. Und das ist wie so eine Crime Scene. Wenn ich da schon 3 Tage später hinkomme und da waren vor mir 150 Leute drin, dann ist das für mich aus anderen Aspekten spannend, aber da kann ich nicht mehr viel dazu sagen. Oder wenn wir nicht wissen, wann ist ein Kornkreis überhaupt entstanden. Also die Entdeckung ist ja nicht per se automatisch auch das Entstehungszeitraum.
Wie viel Prozent der Kornkreise würdest du denn sagen, sind menschengemacht, und wie viel Prozent sind nicht erklärbar?
Das kann ich natürlich so, gerade aus dem Grund, den ich gerade geschildert habe, gar nicht sagen.
Nee, aber weil nur so dazu müsste ich ungefähr. Ja, also mich würde das auch einfach mal interessieren, wie viel sind 80% klar menschengemacht oder nur 20? Und also ich kann mir das gar nicht einschätzen, das Verhältnis. Und vielleicht auch nochmal sagen, wie viele Kornkreise treten so im Jahr auf ungefähr, wenn man das weiß, und wie viel davon in Südengland? Und der Rest ist dann ja ein bisschen so verteilter, ne?
Ja, also auch wenn ich es tatsächlich normalerweise nicht mache, gehe ich erstmal den Weg. Aber ich gehe normalerweise deswegen nicht, weil wir haben, also um diese Zahlen vielleicht mal ein bisschen zu geben, ich habe in meinem Archiv über 7000 Kornkreise dokumentiert, die weltweit schon entdeckt wurden. Von denen wurden natürlich die wenigsten nach gleichen Standards untersucht, weil ganz viele eben nicht irgendwie von meiner Haustür oder in England, wenn ich im Sommer da war oder so, oder von Kollegen überhaupt untersucht werden konnten. Das ist natürlich nur die Dunkelziffer. Es gibt wahrscheinlich sehr viel mehr Kornkreise, die nie gemeldet werden. Also ich weiß von Bauern früher, die als das noch Sowjetunion war, die in der Ukraine als Mäher gearbeitet haben, auf Mähdreschern. Und das waren ja riesige Felder, die da, also viel, viel größer als das, was wir in England oder Deutschland kennen. Und die teilweise mit dem Flugzeug, wie man das in Amerika auch kennt, gedüngt und was auch immer werden. Und die Kornkreise dann erst bei den Mäharbeiten entdeckt haben. Also solche Geschichten wissen wir, oder Kornkreisforschung war ja lange Zeit auch eher so eine, sag ich mal, so eine Luxusforschung, also in Ländern, wo man einfach nicht so viel geflogen ist, weil es die Infrastruktur nicht hergibt. Da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass Kornkreise so in der Form dokumentiert und erforscht werden können, wie jetzt im doch relativ reichen Westen. Und deswegen gibt es natürlich der ganze afrikanische Kontinent. Es gibt bekannte Fälle von Kornkreisen in Afrika, aber sehr, sehr wenig. Aber auch da gibt es viele Felder, und auch da ist die Kornkreishistorie sehr weit, reist da zurück. Aber da müssen wir einfach eingestehen, dass es da ganz große schwarze oder weiße Flecken gibt, von denen wir einfach nicht wissen, ob und wie viele Kornkreise es da gab. Und es war mal eine Zeit lang so, dass es jedes Jahr so etwa 100 bis 300 neue Kornkreise im Jahr gab. Das hat in den letzten Jahren stark abgenommen. Also ich glaube, alleine in England waren es teilweise, sag ich mal, in so einer Hochzeit des Phänomens, so in den 90er Jahren hatten wir tatsächlich teilweise bis zu 300 Kornkreise pro Jahr in England allein. Mittlerweile ist das runtergegangen auf weniger als 20. Woran das liegt, ist spekulativ, aber ich tatsächlich vermute, dass das so ein, dass sich das Phänomen in Zyklen entwickelt. Zyklen finden wir ja in verschiedenen Erscheinungen und Naturphänomenen. Also könnte das bei dem Kornkreisphänomen auch so sein. Und auch die Anzahl der menschengemachten Kornkreise hat meiner Meinung nach variiert immer. Aber momentan würde ich persönlich sagen, dass die meisten Kornkreise der letzten 10, 15 Jahre, würde ich sagen, da ist die Ziffer des echten Phänomens deutlich geringer als die der menschengemachten Kornkreise. Aber es wäre völlig unseriös, wenn ich jetzt hier eine Nummer nennen würde, weil ich die Nummer nicht belegen kann.
Na gut, aber also du
wenn
sagst
ich jetzt sage 80%, das ist Quatsch.
Nee, okay, aber du sagst ja, wenn du sagst, deutlich geringerer Anteil von echten Sachen, ist es auch durch GPS oder technologischen Fortschritt, ist es ja, glaube ich, jetzt was anderes, heutzutage das zu fälschen, als jetzt im Jahr 1990, ne? Oder sagen wir mal Ende der 90er, oder? Also ich meine, manchmal jetzt für mich als Laie, wenn man manche Kornkreise sieht, da sieht man ja schon, okay, irgendwie, das sieht nicht so schlecht filigran aus oder so, ne? Während bei anderen denkst du halt, boah, krass, das sieht voll echt aus und alles so total detailliert und so. Aber du sagst quasi, man kann auch wirklich geile Kornkreise heutzutage von Hand machen, ja?
Nicht nur heutzutage. Also ich glaube tatsächlich die Idee, dass ich das jetzt, es stimmt natürlich, die Technologie mit dem Handy und alles Mögliche, was da alles reinpasst und was wir damit machen können mit GPS, das gab es in den 90er Jahren nicht. Aber tatsächlich auch heute professionelle Kornkreisforscher arbeiten nicht so. Also das stellen sich die Leute so vor, dass die irgendwie sich mit dem Handy da durch navigieren. Tatsächlich, wer da so ein bisschen davon Ahnung hat und das versteht, kannst du mit ganz traditioneller Geometrie, also Strick und hält dich und führt dich einmal im Kreis und das in Variation kannst du erstaunliche Sachen konstruieren. Das wissen wir ja alleine schon, wenn wir uns barocke Lustgärten anschauen. Da sieht man ja auch, wie die Hecken da in solche barocken Formen gebracht wurden. Und das hat auch niemand mit einem GPS-System gemacht oder solche Irrgärten in Versailles und so, sondern das wurde relativ, also der Mensch ist da sehr, sehr einfallsreich. Und ich glaube tatsächlich, also aus meiner Erfahrung, und ich kenne auch sehr gute Teams, die das teilweise Werbung für Nike und was weiß ich, die Logos und Gesichter in die Felder legen können, die arbeiten zwar schon hier und da mal mit einem Laserpointer oder so, aber die machen das jetzt nicht mit, dafür ist das nicht genau genug, sag ich mal. Also man braucht da was anderes, weil man da wirklich dann teilweise Zentimeter genau arbeiten müsste und so genau ist dann das GPS dann doch nicht. Also das, die Aussage stimmt jetzt nur halb. Man kann schon natürlich jemanden Zentimeter genau orten, aber um damit zu arbeiten, dass ich da sozusagen so ein Muster abschreiten muss, das wäre für die meisten Kornkreise einfach viel zu umständlich. Ne? Also das geht auch einfacher. Aber das ist für uns als Forscher gar nicht der Punkt. Also es geht weniger um die Frage der Fälschbarkeit. Meiner Meinung nach kann man Kornkreise gibt's Leute, die das fantastisch können. Und ich gehöre da auch zu der Fraktion von Forschern, die viele Kornkreise als menschengemacht anerkennen, wo andere sagen, kann überhaupt nicht sein. Ne? Also wenn du sagst, dass das von Menschen gemacht ist, dann ist alles von Menschen gemacht. Zum Beispiel dieser Alien mit der Datenscheibe, den kennt ihr vielleicht. Das ist so ein Alien, der hält so ein Ding rein. Dann habe ich vor Ort selbst untersuchen können und habe alle Merkmale von einem menschengemachten Kornkreis darin gefunden. Das Ding sieht aber einfach, um auf Deutsch zu sagen, geil aus. Muss man einfach sagen, der Effekt, der ist erreicht worden, den man da beabsichtigt hat. Aber da ist es zum Beispiel so, da wissen wir, dass der gar nicht innerhalb von einer Nacht gemacht wurde, sondern über einen Zeitraum von mehreren Tagen oder Nächten und das an einem Ort, der lag oben auf einer Hügelkuppe, wo überhaupt niemand vorbeikommt. Also da kann man bei Tag arbeiten und wurde nicht entdeckt, weil um das Feld rum standen auch Hecken. Da konnte man sich wirklich Zeit lassen. Und wir wissen aber vom Bauern, dass der den Kornkreis in Etappen sozusagen gesehen hat. Also er sagt, am Anfang war nur dieses Rechteck, wo das so ein bisschen eingefasst wurde. Und ich habe ja auch Grafik- und Kommunikationsdesign studiert und ich weiß auch, wie die das gemacht haben, grafisch. Und die haben das nicht mit GPS gemacht. Das ist eine reine, ja, reine grafische Arbeit. Toll gemacht, aber kein Kornkreis, sondern Kornkreis, Kunst, wie auch immer. Und da gibt es natürlich Leute, die das sehen, vielleicht zeigt ihr das ja auch, das Bild im Video, ich weiß es ja nicht, wie ihr das machen könnt, die dann wirklich sagen, ey, das ist ja, entweder ist das KI generiert, das Bild, oder das sind die Aliens, aber Menschen, no way. Und da muss ich halt einfach sagen, nein, tut mir leid, also zumindest mal aus meiner Sicht ist das ganz klar ein menschengemachter Kornkreis. Und wer dann sieht, dass jemand sowas kann, mit der notwendigen Zeit und mit der notwendigen Erfahrung und so weiter und so fort, der kann dann natürlich vieles machen. Aber die Frage ist, wie ist das Ergebnis vor Ort im Feld? Also wie sieht das dann aus? Ich habe ja gesagt, also vor Ort habe ich den Kornkreis untersuchen können, sehr schnell, nachdem er entdeckt wurde. Und habe alle, also ich weiß zum Beispiel, wenn jemand das mit einem Brett macht, was die meisten Fälscher machen, das ist das, die stehen auf so einer Art Schaukel, spannen das unter ein Bein und gehen dann so schrittwärts vor, so vor. Das ist die Art und Weise, wie das Getreide niedergelegt wird. Nicht mit Walzen, nicht mit, keine Ahnung, also da kommen auch manchmal in den Medien die dollsten Ideen. Das muss also alles ja ganz einfach sein, weil du musst das Zeug ja mit ins Feld nehmen und musst es auch wieder mit rausbringen können, also musst du transportieren. Und da weiß ich halt aus, das hört sich blöd an, aber aus jahrelanger Erfahrung, welche Spuren hinterlässt so ein Brett, auf dem ein Typ steht, der, was weiß ich, 80 oder 100 Kilo wiegt und da durchs Feld marschiert. Und da kann man von so einer armen Getreidepflanze nicht erwarten, dass die diese Aktion einfach so mitmacht, ohne dass man diese Spuren sehen würde. Und ich persönlich kann das lesen. Und ich erkenne die Spuren von diesen Brettern. Das würdest du oder ihr beide würdet es nicht erkennen, ohne dass man euch das zeigt. Ich aber schon. Und wenn ich es euch dann zeigen würde, würdet ihr es auch wieder erkennen, würden sagen, ey krass, jetzt wo du uns das zeigst, es ist so offensichtlich, dass hier jemand Spuren hinterlassen hat beim Machen, nicht beim später Besuchen, weil das überall sich so fortsetzt. Und es war halt, also für mich ist das Beispiel wirklich völlig außer Frage, aber natürlich in der Kornkreis-Szene machst du dir mit so einer Position nicht nur Freunde. Ne? Also weil viele sagen, das ist doch jetzt der Beweis für die Aliens. Da steht ja auch eine Botschaft kodiert, ne, in dieser Scheibe, die der hinhält. Toll gemacht, also so würde ich, sag ich mal, so würde ich es auch machen wollen, weil ich will natürlich, wenn ich einen Kornkreis fälsche, will ich ja die Leute jahrelang am Dekodieren halten und am drüber machen.
Das ist auch deren Motiv?
Vermute ich schon, ja. Ja. Also würde ich sagen, also ich habe ja auch schon mit vielen reden können. Wir sind keine Freunde, weil ich will mich da dem Phänomen widmen und das stört dann sozusagen nur und verbraucht Ressourcen. Aber klar, man muss sich auch mit diesem Aspekt beschäftigen und das ist so ein Ding, ne, dass man Kunst macht, das kann ich durchaus als Kunst akzeptieren und diese Kunst dann noch von, die macht man dann anonym und durch diese Anonymität erzeuge ich natürlich so ein Mysterium wieder automatisch und der Höhepunkt oder sozusagen das Hochgefühl stellt sich halt dann ein, wenn du den Müller in dem Fall über deinen eigenen Kornkreis reden hörst und sagst, der ist echt, ne? Der ist also von den höheren Kräften und dann wirst du plötzlich zum Omnisias und die Leute sagen, dein Werk wäre irgendwie Alien Language. Also es ist bestimmt eine Motivation dahinter, aber ich glaube, die Motivationen für Kornkreise machen sind so vielfältig wie Leute, die das die Kornkreise machen, genauso wie die Deutung von echten Kornkreisen so vielfältig sind wie Leute, die sich darüber Gedanken machen, ob das Aliens, Dimensionswesen und was weiß ich sind, hat alles seine Berechtigung, aber noch wissen wir es einfach nicht.
Apropos Deutung, wenn wir jetzt mal, oder hast du noch eine Frage?
Ich wollte nur noch eine Sache fragen, weil ich meine, das hätte ich bei dir auch irgendwo gelesen in den Sachen, die du mir noch geschickt hattest von dir, dass da wie so magnetisches Material in den Kornkreisen, wo man eben nicht weiß, wie die entstanden sind, dass ihr sowas gefunden habt. Ne?
Genau, und ich hatte mal irgendwie gehört, dass das wie so eine unsichtbare Kraft ist, die dann darauf wirkt und die so nach unten zieht und umlegt irgendwie.
Ja, also ich meine, irgendwie, ich sag mal so, das vielleicht vorweg, ich glaube zwar, oder ich bin mir sicher, dass ich das auch, dass wir die Beweise dafür haben, dass es ein echtes, nicht vom Menschen gemachtes Phänomen gibt, und dieses Phänomen muss sich ja irgendwie manifestieren. Also das Getreide muss ja irgendwie niedergehen. Und wir wissen ja, das ist nicht so, also manche Leute fragen immer, wie ist denn das eigentlich, wenn so ein Kornkreis wächst der? Oder wie? Und ich sage, nee, der ist wirklich von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich. Vorher war das noch ein normales Feld und dann, das sieht man ja auch, die Pflanzen sind ja genauso lang wie die Pflanzen im normalen Feld. Und dann legt sich diese Form nieder oder wird halt niedergedrückt, niedergelegt, wie auch immer. Wie dieser Prozess vor sich geht, das weiß niemand. Das haben wir, da können wir nur Vermutungen anstellen, eben anhand dieser beschriebenen Veränderungen an den Pflanzen oder an den Böden. Bei den Pflanzen ist das so, man kann manche Veränderungen an den Pflanzen reproduzieren, indem man sie einer starken Mikrowellenstrahlung aussetzt, für ganz kurze Zeit. Aber das ist natürlich nicht die Art und Weise, man könnte jetzt sagen, ja, vielleicht machen die Fälscher das so, ne? Also die Aber da ist ja die Frage, wie soll das gehen? Also man hat ja nicht einen tragbaren Mikrowellenherd bei sich. Und selbst, es hat man an der Universität versucht, das sozusagen diese Effekte zu reproduzieren, haben einen Kornkreis gemacht und haben dann eine Mikrowellenkanone gebaut tatsächlich und haben diese Effekte reproduziert. Was man aber natürlich nicht kommuniziert hat, war, dass diese Mikrowellenkanone müsste ja von irgendwas betrieben werden. Die hatten also ein Aggregat neben dem Feld stehen, das gerattert hat und was weiß ich. Das sind auf keinen Fall die Wege, wie Menschen Kornkreise machen. Das war halt einfach nur, um zu zeigen, also die wollten eigentlich damit unsere Argumente widerlegen, haben sie aber dadurch, dass sie das durch diesen hohen technologischen Aufwand reproduzieren konnten, haben eigentlich das sogar belegt, weil niemand mit so einer Mikrowellenkanone durchs Feld zieht normalerweise. Und dann gibt es eben diese magnetischen Partikel. Die sind aber nicht in den Pflanzen, sondern in den Böden. Und wenn man wir haben ja diese Proben genommen und dann konnte man sehen, dass es eine Konzentration von diesem magnetischen Material zum Zentrum hin gibt und es wurde weniger zum Rand hin. Und dieses magnetische Material ist aber an sich nichts Besonderes. Das ist in jedem Boden vorhanden. Das sind teilweise meteoritisches Eisen. Das sind teilweise Splitter, die von irgendwelchen Maschinen abgehen. Das sind teilweise von ausregnendem Schadstoffen in der Luft. Also die haben wir in jedem Boden, aber die sind natürlich entsprechend zufällig oder gleichmäßig im Boden verteilt. Und in manchen Kornkreisen ist das Muster eben nicht mehr gleichmäßig, sondern folgt den Regeln für eine zentrifugal wirkende Kraft. Und das sind aber Partikel, die im Boden drin sind. Also die kann man nicht einfach hinstreuen und dann sind die jetzt in 10 cm Boden drin, sondern das braucht halt irgendwie was anderes dafür. Und das haben die versucht, indem die auch so eine Art, wie so eine Pumpgun hatten die. Und da hatten die vorne einen Ring, der hat dann kleinste Metallkügelchen erhitzt und hatten die dann so rumgesprüht mit so Funken. Und um zu verhindern, dass das Feld abfackelt, hatten die zwei Löschwagen neben dem nächtlichen Feld stehen. Und ich meine, ihr wart selbst in England, ihr habt gesehen, so macht keiner Kornkreise. Na, das ist also ein Aufwand, der experimentell eigentlich ganz cool war, weil er belegt hat, so könnte man es machen, aber no way, weil ihr zündet hier Felder an und die haben sich vor allem eine ganze Kameraausrüstung kaputt gemacht, weil die bei dieser Mikrowellenkanone haben die vergessen, das abzuschirmen. Und jeder von uns kennt das, wenn man ins Röntgen geht, das sind ja zwar keine Mikrowellen in dem Sinn, aber es ist halt auch elektromagnetische Strahlung. Du solltest dich ein bisschen schützen. Und die Jungs haben das Ganze unten vor ihren Familienkronjuwelen gehalten. Also ich hoffe, dass sie weiter da ganz gut rauskamen. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen abgekommen von der eigentlichen Frage.
Das war doch die Beantwortung der Frage. Ja. Wo wir eben bei Deutung waren, ne? Was deutest du denn aus denen, wo du sagst, so, die sind deiner Meinung nach definitiv nicht von Menschen gemacht? Hast du da Deutung, die du da rausziehst, also jetzt inhaltlich aus den Figuren oder so?
Ich meine, jeder, der Kornkreise sieht, hat so den Impuls, glaube ich, Message. Wir Menschen sehen da geometrische Strukturen und das sind ja zweifelsohne, sind das ja Geometrien, ne? Und mit Geometrie verbinden wir automatisch eine menschlich geartete Intelligenz. Und dann entstehen natürlich ganz schnell solche Assoziationen mit Botschaften, mit, das könnte irgendeine Information sein. Du hast es schon erwähnt, da gibt es einen, der sieht da drin Bauanleitungen für irgendwelche Warp-Antriebe und wie die dann irgendwie umsetzen. ich sag mal so, ich verstehe das zwar, aber ich sag mal, solange wir die Sprache nicht kennen, die hier eventuell jemand, das will ich gar nicht ausschließen, mit der hier sich jemand ausdrückt, solange ist es schwer, den Brief zu entschlüsseln. Und gerade in einer geometrischen Formensprache stecken so viele Möglichkeiten der Interpretation drin. Nehmen wir mal allein der Kreis wird von so vielen Religionen und von esoterisch-spirituellen, aber auch wissenschaftlich genutzt und das alles in teilweise komplett unterschiedlicher Deutung. Die einen sagen, es ist das Ganze, die anderen sagen, es ist das kleine eine. Was ist eigentlich die Botschaft? Ist die Botschaft bei einem Kreis das Innere oder das Äußere oder ist es der? Also da kommen wir wirklich in eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten rein. Und ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, es gibt so viele Deutungen zu Kornkreisen und was sie uns, wenn sie überhaupt uns was sagen wollen, es gibt so viele Interpretationen, wie es Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Weil jeder ganz leicht in gerade dieser Formensprache das finden kann, was er sucht. Ich habe manchmal so die Idee, die mir ganz gut gefallen hat, aber es ist natürlich auch eine total subjektive Geschichte. Vielleicht sind das zwar Sachen, die uns ansprechen, visuell und ästhetisch, aber gar nicht für uns sind, gar nichts mit uns zu tun haben. Denn obwohl wir sagen, das muss doch was mit uns zu tun haben, dann doch gar nichts mit uns zu tun hat. Weil der Adressat und der Empfänger einfach nicht kompatibel miteinander sind und weil vielleicht der Adressat von was ausgeht, was schon längst nicht mehr existent ist. Eine andere Möglichkeit wäre, das habe ich in dem Buch ein bisschen ausgeführt, ganz viele Kornkreise, gerade dieses Muster zum Beispiel, was wir hier sehen, da würde man ja auch sagen, krass, ne? Muss ja was Künstliches sein, aber genau diese Muster finden wir in der Natur, in Sonnenblumen, in der Art und Weise, wie die Sonnenblumenkerne angeordnet sind, wenn der V sein Rad schlägt, das ist eigentlich eine ganz krasse Geschichte. Man wird ja meinen, wenn man den sieht, so ein Pfau, und der hat die Schwanzfedern noch in der Normalhaltung, wie soll das nachher halt aussehen? Ne? Da sind überall diese Pfauenaugen und so. Wenn der das Rad aber aufschlägt und du verbindest die einzelnen Augen miteinander, entstehen genau diese Spiralen. Wir finden die Spirale in einem Pinienzapfen, wie die angeordnet sind. Man kann sogar, wenn man Töne, Frequenzen auf Wasseroberflächen projiziert, entsteht bei einer bestimmten Frequenz genau dieses Muster. Und da kann man sich ja fragen, wenn diese Muster so universell in der Natur auftreten, klar, kann man jetzt auch irgendwo fragen, wo kommen die Muster her? Ne, ist natürlich auch eine spirituell-esoterische Frage, aber sie sind ja da. Und es ist zum Beispiel so, es gibt ja ganz viele Dinge, die wir Menschen zwar benannt haben, aber nicht erfunden. Der goldene Schnitt ist zum Beispiel so eine Geschichte. Das heißt, das ist also so eine kosmische Geometrie. Das hört sich jetzt sehr esoterisch an, ist es aber eigentlich, es ist auch wiederum nicht, weil das jeder überprüfen kann. Und da gibt es auch noch keine so richtigen Antworten darauf, wo kommen diese geometrische Informationen her. Und vielleicht ist es ja so, dass an manchen Stellen die Kraft, die den Kornkreis niederdrückt, sich mal ganz chaotisch ausprägt und niemand wird sagen, ach guck mal, was denn da hinten das Komische ist, weil es einfach chaotisch aussieht. Und an anderer Stelle kommt sie mit diesen geometrischen Informationen in Verbindung, wechselwirkt und diese Schablone wird sozusagen ausgeführt. Das ist jetzt so meine Idee, weil ich gesehen habe, bevor ich nach Außerirdischen suche, die hier Kornkreismuster beamen, gucke ich doch mal in genau nochmal das Prinzip vom Anfang. Das Phänomen ist ein Phänomen unserer Realität, unserer Natur. Dann schaue ich mich doch auch mal da drin um, ob ich diese selbe Formensprache auch da finden kann. Und ich kann sie finden. Und warum zum Beispiel diese Entwicklung hin zum goldenen Schnitt bei Babys ist oder wenn der Pfau das Rad schlägt, diese Pfauenaugen sich so anordnen, das ist, glaube ich, eines der großen Wunder, die man so in der Natur findet. Die Biene macht sechseckige Bienenwaben, klar, die macht das, also die Wissenschaft hat dazu ja schon Antworten. Die erklärt bei den Körnern in der Sonnenblume, das ist die perfekte Ausnutzung dieser vorhandenen Fläche. Aber, und die Bienen machen das genauso, Aber trotzdem ist ja die Frage, wie machen die das überhaupt? Wie macht so eine kleine, Entschuldigung, dumme Biene, wie macht die plötzlich hexagonale Geometrie? Und wenn zwei Bienen aufeinander zubauen, ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, dann treffen die sich nicht wie bei uns einige Ingenieure, die eine Brücke bauen und die Brücke geht so aneinander vorbei, sondern die treffen sich genau in der Mitte und das passt dann aufeinander. Also das heißt, die Natur hat ist wirklich ein Meister in der Geometrie. Und ich denke mir manchmal, das zeige ich auch ganz gerne auf Vorträgen über Kornkreise, zeige ich am Schluss so ein Bild von einem Gänseblümchen und sage, wenn ihr euch über den Kornkreis, der hier hat etwa 100 Meter Durchmesser, wenn ihr euch über den wundert und da eure Kraft rauszieht, weil ihr meint, das wäre was Übernatürliches, Übersinnliches, dann das könnt ihr auch bei euch im Garten haben. Schaut euch das Gänseblümchen an und das kann das auch. Also es ist für mich eher so ein Ansatz, weil du nach einem persönlichen, subjektiven Gefühl gefragt hast. Ich hätte natürlich ganz gerne, dass die Kornkreise von Außerirdischen gemacht werden, gebe ich ganz ehrlich zu, weil dann kommen die Jungs und Mädels nicht hierher, um uns irgendwie zu versklaven oder zu fressen oder keine Ahnung was mit uns anzustellen, sondern um hier Kunst in die Felder zu legen. Und was Besseres als so eine friedliche Art der Kunst kann ich mir an der Kommunikation mit Außerirdischen nicht vorstellen. Aber 1994 habe ich damit angefangen, das sind jetzt ein paar Jährchen her, und seither habe ich noch keine Beweise dafür gesehen, dass Kornkreise von Außerirdischen gemacht werden. Ich habe aber auch noch keine gesehen, dass sie nicht von Außerirdischen gemacht werden.
Ich hatte aber noch eine Frage. Warum denkst du, wenn man sich jetzt näher damit befasst, ist es ja scheinbar für dich völlig klar, dass da gewisse Dinge nicht erklärbar sind. So, warum tun dann die Medien genau das Gegenteil und berichten halt, ja, ist völlig klar, das sind, wie gesagt, zwei Betrunkene. Warum sagen sie nicht einfach auch so, ey, wir wissen es nicht. So, warum, was ist da deren Motiv oder was ist da deine Erklärung? Weil bei gewissen politischen Sachen weiß man ja, okay, Medien erzählen Scheiße, man versteht deren Motiv dahinter. Aber hier sehe ich das jetzt nicht direkt.
Also zum einen gibt es ja so solche und solche Medien. Und damit meine ich jetzt nicht nur neue oder alternative und öffentlich-rechtliche und Mainstream, sondern also es gab immer auch schon andere Berichterstattungen über Kornkreise, muss man fairerweise dazu sagen. Aber tatsächlich ist es so, auch heute jetzt noch meistens wird das Phänomen oder das Thema belächelt und man hat es sehr schwer. Also ich habe mal für die Geo einen Kornkreise-Artikel geschrieben. Das war ein Kampf, aber auch zu Recht, weil die wollen natürlich auch fundierte Informationen haben und haben ja auch einen gewissen Anspruch. Warum sich viele Medien es da so einfach machen, ist halt, ich glaube, es liegt eher daran, stell dir vor, du bist Journalist, der sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, und dann kommt dein Chef und sagt, bitte mach mal einen Kornkreisbeitrag. Und dann musst du all das, was wir jetzt in der Stunde mega kondensiert und konzentriert verpackt haben, müsstest du, das kann gar niemand sauber aufarbeiten. Man hat da zwei Möglichkeiten, entweder er unterhält sich so mit jemandem wie mir, dann muss er sich stundenlang an Gespräch anhören, was ich ihm dann erzähle, weil ich so viel zu erzählen habe, was alles wichtig ist. Oder er geht zu Leuten hin, die Kornkreise machen und sagen, komm, dann machen wir doch mal. Die können nämlich auch sagen, wir treffen uns morgen um 12 hier am Feld und dann machen wir dir einen Kornkreis und dann filmt ihr das mit Blaufilter und dann sieht das nachts sieht das aus wie nachts und dann zeigt er den Kornkreis und dann zeigt er irgendwelche anderen, die wir überhaupt nicht gemacht haben, aber das passt dann schon so kontextuell und dann habt ihr da eine leichte Erklärung dafür. Manche können das sehr gut und die Fälscherseite, die hat sozusagen den Vorteil, dass sie visuelle Mittel erzeugen kann, die Kongressforschung nicht macht. Ich kann nicht sagen, kommt bitte morgen um 15 Uhr ans Feld, da entsteht dann ein echter Kornkreis. Das wäre toll, aber das ist leider nicht die Realität. Und deswegen, und bei mir ist es dann so, wenn das kein Wissenschaftsjournalist ist, der für solche Sachen Interesse und Zeit hat oder sowieso sich für das Thema interessiert, der fragt mich dann, der macht dann so ein Interview, wie wir gemacht haben, und sagt sich dann, ach, wann ist denn er endlich fertig? Ne? So, das kriege ich alles gar nicht in meine 5-Minuten-Beitrag ein. Wie soll das gehen? Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, sehr viel einfacher, das Phänomen so schnell wegzuerklären und dann muss ich auch keine unbequemen Fragen stellen und erfülle ja sowieso das, was die meisten hören wollen. Das muss man ja, das muss man schon so sagen. Kornkreise, so friedlich und wunderschön sie sind, wenn wir das, was ich behaupte, akzeptieren, dann akzeptieren wir, dass innerhalb von wenigen Sekunden sich Getreideflächen von teilweise 50.000 Quadratmeter Fläche niederlegen können in einer geometrischen Art und Weise und keiner weiß, wie das funktioniert. Das heißt, das könnte morgen bei dir im Vorgarten passieren und du kannst keine Polizei rufen, die sagt bitte nicht. Und das ist natürlich so, auch diese, das zu akzeptieren, das stellt schon gewisse Paradigmen in Frage und das will ich jetzt nicht so glorifizieren, aber manche Leute sagen halt einfach so vom Mindset her, und das können auch sehr schlaue Leute sein, aber können sagen halt einfach, nee, das geht halt einfach so nicht, so funktioniert unsere Welt nicht. Wenn man sowas machen will wie das hier, dann muss das jemand von Hand machen und dann braucht er dafür irgendwie 3 Tage und muss das vorher ausmessen und braucht dies und das und macht Pausen und keine Ahnung und wird dabei erwischt. So funktioniert das, so funktioniert unsere Welt. Und die Kornkreise, so unangenehm das ist, stellt halt das Konzept massiv in Frage. Und es wird umso problematischer, wenn dann jetzt jemand kommt wie ich und auf dem Weg dahin Indizien und Beweise vorlegt, wie all das, worüber wir geredet haben, und dann trotzdem am Schluss sagt, ich weiß aber nicht, wie es passiert. Also manche Leute sagen ja auch zu mir, Andreas, ich könnte das gar nicht aushalten, weil wenn ich dich frage, was sind denn die Kornkreise, jetzt sagst du völlig entspannt, ich weiß es nicht.
Und das nach so vielen Jahren, diese, ne?
Ja. Genau, und das nach so vielen Jahren. Und das nervt manche Leute auch. Die wollen halt Frage, Antwort und das muss ich in einem 5 Minuten irgendwie abhandeln können. Und wie gesagt, auch Kornkreisfälscher oder Skeptiker sind ja nicht manchmal, aber in der Regel keine Idioten. Das sind meistens intelligente Leute, die haben auch ihre guten Gründe dafür und ich gehe da auch gerne in Diskussionen und so rein. Und für die ist es einfacher sozusagen. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber einfach zu sagen, na, guck mal, der Kornkreis und der Müller sagt ja sogar, der Alien mit der Datenscheibe, der ist gefälscht. Also dann wird alles andere auch gefälscht sein und das ist, glaube ich, eher so das Ding. Und es ist, glaube ich, so eine Art, so eine Frage von Mindset und deswegen sind die Kornkreise an sich ja für viele irgendwie eine Provokation, weil, also ich habe das auch schon, also mittlerweile ist das nicht mehr so stark, aber früher erlebt, es gab wirklich Leute auch in meinem Bekannten, nicht im Freundeskreis, aber im Bekanntenkreis, Die hat das genervt, das Thema. Ne? Nicht nur, weil ich die besseren Stories auf einer Party erzählen konnte, sondern weil die gesagt haben, die konnten das nicht ertragen, ne? dass da sowas ist, weil sie eigentlich alles erklären können wollen. Und es gibt ja auch einen der bekanntesten Skeptiker, der Skeptikerbewegung, James Randi. Das ist so ein Trickmagier aus Amerika. Das war lange Zeit der Gründer und führende Vertreter der amerikanischen, auch weltweit eigentlich der Skeptiker. Der hat mal erklärt, er wurde deshalb zum Skeptiker, weil er schon als Kind nicht ertragen konnte, also wirklich psychisch, wenn er was nicht erklären konnte. Und das ist halt ja auch ein Mindset von vielen Wissenschaftlern und ich bin wirklich ein Fan von der Wissenschaft, also ich meine das gar nicht despektierlich, dass es halt darum geht, Dinge zu erklären. Und bei den Kornkreisen kann man so Teile davon erklären und hat aber trotzdem noch nicht den Rest und das fuchst manche vielleicht auch ein bisschen viel und dann sagt man sich vielleicht auch, ja gut, wenn jetzt ist es wie der Sack Reis, der in China umfällt, ist es vielleicht das Stück Kornfeld, das in England nieder sich legt, who cares? Aber ich glaube, es könnte schon, wenn wir das verstehen würden, würden wir vielleicht mehr über unsere Realität verstehen.
Ja, ganz genau.
Ja, das war, glaube ich, jetzt echt ein guter Abschluss, ne?
Auf jeden Fall. Also erstmal, Andreas, würden wir super gerne mit dir auch noch eine weitere Folge zum Thema UFOs aufnehmen. Würden das aber eigentlich ganz gerne wann anders machen, sodass Leute vielleicht schon in die Kommentare auch Fragen zu dem Thema an dich stellen könnten jetzt. Und die können wir dann beim nächsten Mal aufgreifen.
Gut.
Und was wolltest du sagen?
Ja, und ich fände es ganz geil. Ich weiß nicht, könntest du uns vielleicht so ein paar Kornkreise mailen, Fotos, wo du sagst, die sind auf jeden Fall, da weiß ich nicht, wie die gemacht sind. Die sind nicht menschengemacht. So, und vielleicht auch ein paar dazu, wo du sagst, ey, die sind Das sind geile, aber die sind menschengemacht, deiner Meinung nach. Also da ist ja dieses mit der Scheibe so, das hat mich jetzt auch ein bisschen
der ist so illusioniert.
Traurig gemacht,
Hatte er mir schon am Telefon erzählt.
Also, ich wusste es nicht schon, ja.
Aber es ist wirklich schwierig, da so eine Balance, zu finden, weil man, also ich sehe das eher so, auch meine kritische und manchmal, na, skeptisch ist es nicht, aber meine kritische Herangehensweise, mit der will ich die Leute ja, also ich finde zum Beispiel, wenn jemand in einen Kongress was reindeutet, was nicht den Tatsachen entspricht und wenn der dann noch menschengemacht ist und er baut darauf seine Theorien und irgendwas auf und will irgendjemandem was damit beweisen, dann ist das schädlicher oder könnte schädlicher sein, als wenn ich sage, hör mal, ich weiß, dass dieser Kongress so und so gemacht wurde. Ich habe die Belege dafür und ich könnte dir es zeigen und so weiter und so fort. Weil ich ja nicht sage, vergiss den ganzen Kongresskram, sondern ich sage ja, es gibt ein Kernphänomen und das wird ja deswegen, im Gegenteil, das wird ja noch umso besonderer, wenn ich sage, nicht alle 7000 Kongresse sind echt, sondern nur wenige. Und deswegen, aber das verstehen viele nicht, dass ich mit dieser kritischen Haltung eigentlich mich auf was konzentrieren möchte, um nicht jemandem zu sagen, ja, beschäftig dich mit diesem Kongress, obwohl ich gesehen habe, wie er gemacht wurde. Ne? Und obwohl ich weiß, dass die Typen, die das gemacht haben, alles andere im Kopf hatten als deine esoterische Deutung. Ne? Die machen sich da draus irgendeinen Gag. Und es gibt ja auch in der ganzen Kongress-Szene, es gibt ja auch Stories und Witze, da könnte man auch ein Buch drüber schreiben über The Funny Side of Crop Circling. Ne? Also es ist alles, wie gesagt, ich mache das bald 30 Jahre lang. Die Kongress-Szene und die Kongress-Community ist so groß und so breit gefächert, wie die Menschen einfach sind, wie der Kaninchenzüchterverein und wie die Ortsgruppe von den Grünen. Ich weiß es nicht. Das ist halt einfach, das sind keine homogenen Leute und da passiert alles und nichts und Und da hat man es aber tatsächlich bei vielen, hab ich es mit meiner Position nicht so einfach. Weil halt viele in den Kongressen was sehen wollen, was sie auch schon wissen, was sie darin sehen. Ne? Also es ist ganz klar.
So eine Bestätigung kriegen wollen, ne?
Genau. Aber dann muss ich, glaube ich, eher die Frage, dann muss ich mir selbst gegenüber vielleicht auch ehrlich sein und sagen, dann stell diese Frage nicht. Ne? Wenn du ja sowieso weißt, dass der Kongress jetzt für dich von Metatron runtergebeamt wurde und bedeutet das, dann
hätte
brauchst
ich
du ja gar
können.
Keine
ja, das ja. Ich sag, das hätte ich sein können.
Ja, aber du, von meiner Perspektive völlig in Ordnung, solange du nicht versuchst, mit einem falschen Kongress irgendwelche Kongresskulte aufzuziehen. Ne? So. Also erst recht, sowieso Kulte bin ich sowieso nicht so toll, aber erst recht dann noch auf falscher Grundlage. Also dann doch lieber mit einem guten Kongress. So, also wenn überhaupt so. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Also ich bin ja bei diesen, auch mit meiner sonstigen journalistischen Arbeit, ich mache das ja nicht, weil, wie jetzt so Skeptikerorganisationen, weil ich die ganze Themenspektrum von anomalistischen Phänomenen irgendwie dumm und blöd und Humbug finde. Im Gegenteil, mich faszinieren die ja. Aber das bedeutet auch nicht automatisch, dass ich alles für bare Münzen nehme, vor allem nicht unkontrolliert. Und nur weil etwas alternativ bezeichnet wird oder klingt, ist es deswegen nicht wahr. Das ist so mein Ansatz. Und ich möchte eigentlich den Leuten zeigen, bei vielen Sachen, von denen ich ja überzeugt bin, aber die, wo ganz oft auch von der gläubigen Seite her gar nicht die richtig coolen Fakten ins Feld geführt werden, wenn es um die Beweiskraft geht. Ne? Da sag ich, wo ich dann denke, du kannst ja esoterisch drauf sein, aber dein Gegenüber ist es nicht und dem wirst du nicht nahe kommen, indem du ihm erzählst, dass du ein Erweckungserlebnis im Kongress hattest. Aber wenn du ihm vielleicht erzählst, weil das ein Physiker ist, dass man darin was messen kann. Deswegen hören meine Bücher auch an einem Punkt auf, wo ich sage, ich will den Leuten gar nicht sagen, was die Kornkreise sind. Das sollen die für sich selbst herausfinden. Meine Bücher liefern sozusagen die Grundlage für die Frage, gibt es hier überhaupt ein Phänomen? Also ein unerklärtes Phänomen. Und dann soll jede und jeder auf ihre Weise weitermachen. Und ich belächle auch niemanden, es gibt vielleicht schon Leute, die ich belächle, aber ich sag mal so im Allgemeinen belächle ich niemanden, der im Kornkreis meditiert. Bei mir fängt das Belächeln dann an, und das habe ich oft genug erlebt, dass eine Meditationsgruppe sich in den Kornkreis gepflanzt hat und sich auf Details drauf geflatscht hat, die eigentlich interessant waren. So ein stehendes Zentrum mit Knoten oder so. Und dann sitzt da jemand, zerstört sozusagen den Kornkreis und will irgendwie höhere Erkenntnisse da haben. Das wird dann so ein bisschen Comedy-like. Aber wenn jemand auch in diesen Mustern was sehen will und deutet und da auch seine Linie findet und sagt, guck mal, der Kornkreis, der passt jetzt in diese Lesart so. Und für mich ist das, gibt ja Leute, die ziehen da unheimlich viel raus, und solange das niemand anderem schadet und sie selbst damit d'accord sind, das gilt auch für meinen Ansatz, ne? Solange ich mit dem niemandem schade, also von daher völlig okay. Ich habe auch, das ist so diese übliche Rechtfertigung. Ich habe auch Freunde, die sind Esoteriker. ich habe auch einen ausländischen Freund, einen jüdischen Freund, ne? Und trotzdem bin ich AfD. Nee, also aber und mit denen bin ich völlig d'accord, ne? So, das ist völlig in Ordnung.
Ja, wir hatten uns ja auch halt vorher schon drüber unterhalten, ne? Weil ich ja oft an Themen ja sehr spirituell rangehe und fand das aber genau aus dem Grund so spannend, von dir die Seite zu hören, weil ich in dem Thema ja überhaupt nicht drin bin, in diesem wissenschaftlichen Thema.
Ja, und das ist ja auch eine gute Mischung halt, ne? Auf der einen Seite die Offenheit für das Neue und gleichzeitig aber auch nicht alles blind glauben, ne? Wäre mal interessant, der Kornkreis, wo wir dann in England drin waren. Den schicken wir
dir. Können wir den mal schicken, kannst du mal sagen.
Ob der echt war oder nicht, ist eine Forschung dazu.
Aber es ist jetzt schon so, zum Beispiel, da geht es in dem Buch, ich habe es jetzt irgendwo hier stehen, da geht es zum Beispiel um diese Julia Menge bei Stonehenge, wo es die Augenzeugenberichte dazu gibt. Irgendwo müsste es doch da stehen. Also das hier ist zum Beispiel auch dieser Riesenkornkreis, den ich beschrieben habe. Der hat 50.000 Quadratmeter Fläche, 409 Einzelkreise innerhalb von einer Nacht entstanden. Da in der Nacht hat sogar Hunde und Katzen geregnet, wie man so schön sagt. Und am nächsten Morgen war da alles komplett sauber. Und no way, ne, dass das jemand in einer Nacht gemacht hat. Das Muster selbst ist jetzt, das sieht zwar schön aus, aber so kompliziert ist es jetzt nicht. Ne? Du hast diese Kreisbahnen, auf denen sitzen größer und kleiner werdende Kreise, und dann hat das da diese Ärmchen dran. Ich sag mal, ich könnte das machen, genauso wie ich es am Zeichenbrett rekonstruieren kann, aber nicht innerhalb von wenigen Stunden, in denen es zudem auch noch regnet. Also das ist ja, macht ja keinen Spaß. Ne? Oder halt, da gibt's hier diesen Kornkreis, da haben wir wirklich mehrere Zeugengruppen, die gesagt haben, der ist am Tag entstanden, weil wir noch bis zu einer gewissen Uhrzeit das Feld leer gesehen haben. Und da gibt's die Bauern, da gibt's einen Piloten, der drüber geflogen ist, und der Stonehenge, das ist direkt daneben, als Landschaftsmarkierung genutzt hat zur Orientierung. Also das sind schon sehr, sehr viele Fälle drin. Also das sind auf jeden Fall, gibt, was es in der Kornkreisausstellung nicht gibt, sind Kornkreise, von denen wir wissen, dass sie menschengemacht sind, und wir machen daraus ein Mysterium.
Ja. Okay. Ja, aber das ist ja auch dann die richtige Herangehensweise.
Also wenn...
In den Fällen, was du beschrieben hast, zum Beispiel, wo Leute meditiert haben und dann nachher ist ein Kornkreis entstanden, der auf das Muster gepasst hat, da haben wir jetzt nicht eben, wir haben darüber berichtet, aber ich habe nicht in jedem Fall diesen Kornkreis also auch untersuchen können. Was eine war in Amerika, eine Geschichte zum Beispiel, da fliege ich ja nicht deswegen hin. Aber da geht es dann eigentlich auch bei der Frage so ein bisschen weg von der Frage echt oder falsch, weil man, da wird's ja auch interessant, selbst wenn der Kornkreis menschengemacht wäre, wie kommen die Macher auf dieses Muster, dass vorher Leute, ohne die Macher zu informieren, irgendwie meditiert haben. Das sind ja aus parapsychologischer Sicht auch keine uninteressanten Fragestellungen. Ne? Mit denen spielen auch manche Fälscher. Da gibt es so Geschichten, die sagen, wir haben den Kornkreis gemacht, wir hatten keine Ahnung, wie wir auf dieses Muster kamen. Und dann erzählt ihr nachher, ihr habt 3 Tage vorher darüber meditiert. Weißt du? Also welche Channels sind da offen oder auch nicht. Wie gesagt, auch wieder nicht ganz so mein Metier, aber finde ich dann schon irgendwie spannend. Ich habe bei Fälschern immer das Problem, die machen das ja alles anonym und im ersten Moment als Schwindel. Und was soll ich von solchen Geschichten glauben? Ne? Also jemand, der sagt, ich schwindel zum Spaß und zum Hobby und professionell. Wenn ich ein Fälscher wäre, ich würde mir so Geschichten natürlich auch nachher ausdenken. Würde sagen, hey, da habe ich gehört, die haben da meditiert und die haben ihr Bild veröffentlicht. Na, dann behaupte ich halt einfach das mal so, damit das irgendwie passt. Aber ja, also da gibt's halt Überschneidungen dann in die Parapsychologie oder überhaupt in die neue Psychologie rein, die nicht uninteressant sind. So gibt es Telepathie, gibt es Gedankenübertragung und alles Mögliche. Könnte ja auch sein.
Hm. Ja, interessant. Voll. Interessant.
Mhm. Ja, cool. Andreas, du hast eine Webseite, ne? Die heißt grenzwissenschaft-aktuell.de, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Aktualisierst du auch ja super regelmäßig immer mal, ne?
Ja, jeden Tag. Das ist ja eine Nachrichtenseite. Also da geht es auch nicht nur um Kornkreis, sondern es ist eine Nachrichtenseite zu diesem ganzen Spektrum an Anomalistik und grenzwissenschaftlichen Phänomenen. Von Kryptozoologie, also Bigfoot und Loch Ness und bis hin zu Weltraum und alles Mögliche. Genau. Alles, was irgendwie so in diesem Bereich ist, wird dann zwar schön voneinander getrennt, aber halt, wenn es dazu ordentliche Nachrichten gibt, kann man das bei mir finden und auch viele Nachrichten, die man im deutschsprachigen Raum, sage ich mal, ich will nicht behaupten, dass ich der Einzige bin, aber doch auf sehr wenigen Plattformen so findet und vor allem, ich glaube, das kann ich wohl so sagen, mit der Sorgfalt und Akribie und dem journalistischen Anspruch, wie ich das versuche, findet man das eher weniger.
So. Mhm. Sag mal, du hast auch eine Instagram-Seite noch, die das auch so ein bisschen aufgreift,
genau,
ne?
Von dem Kanal, aber halt immer nur ein Bildchen zu der Meldung, so, aber kann ich euch gerne schicken, die Kanäle. Aber die seht ihr, glaube ich, auch oben auf der Webseite.
Ja,
da ist
finden wir.
Ja, das verlinken wir auf jeden Fall alles.
Und wer von euch mal in England ist oder nach England möchte, die Ausstellung von Andreas ist wirklich mega. Also ich war schon 2-mal da, Chris und Marc waren 1-mal da. Und also ich bin ja 2-mal reingegangen, weil ich sie beim ersten Mal so cool fand schon. Und die können wir euch auch nur ans Herz legen.
Marc meinte, man sollte es da
hin. Ach so, in die Kamera habe ich nicht gesehen. Ja. In der iPhone-Kamera da oben.
Ja, die wurde ursprünglich für ein Museum gemacht. Das war tatsächlich, da gibt es das Wiltshire Museum. Das ist ein kulturhistorisches Museum. Da war natürlich der Anspruch sehr hoch, dass wir da wissenschaftliche, museale Standards erfüllen. Das habe ich gemeinsam mit Monique Klinkenberg gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die getroffen habt.
Ja, du hattest zu mir gesagt, ich soll die von dir grüßen. Und das habe ich dann auch vor Ort gemacht. Ja.
Schön. Und danach, das war halt eine Summer Exhibition, also so eine Sonderausstellung. Und wir hatten dann nachher das dann halt alles auch sehr grafisch und hochqualitativ in Schaubildern. Und dann haben wir gesagt, wäre jetzt schade, wenn das jetzt irgendwo eingemottet wird. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass auch diese braunen Wegweiser, die zu irgendwelchen Kulturstätten zeigen, auch den Weg von Marlborough, das ist das nächstgrößte Örtchen, Städtchen, direkt zur Kornkreisausstellung weisen. Also das findet man vor Ort ganz gut.
Ja, weil vor allem auch die Gegend ist ja auch wunderschön. Also es ist auch einfach so total schön, dort Urlaub zu machen. Dann ist direkt neben der Ausstellung auch noch dieses kleine Café, wo wir dann auch drin waren alle. Und eben, das ist ja auch in dieser Area, wo eben so häufig Kornkreise entstehen. Und wir hatten auch das Glück, also ich 2-mal sogar, dass ich dann in einen reingehen konnte auch.
Ja, und ob der jetzt gefälscht war oder nicht,
das
sagt uns Andreas und wir blenden es dann noch ein vielleicht.
Genau. Gucken, oder? Das ist,
ja, man kann auch da hinfahren, ich meine, das habt ihr ja wahrscheinlich auch gesehen, du hast eben auch erwähnt, Silbury Hill, das Langkammergrab, neben dem Silbury Hill, Stonehenge ist ja dort, Avebury, der größte Steinkreis der Welt, das ist einfach dort eine magische Gegend, dort hat auch wie heißt er, der den Herr der Ringe geschrieben hat? Tolkien hat den Herr der Ringe dort teilweise geschrieben, in dem Pub in Avebury selbst. Und wenn man da einfach ein bisschen in der Gegend rumspaziert, dann weiß man, wo er unter anderem seine Inspiration her hat. Das Auenland ist Avebury und Wiltshire. Genau.
Oh, da kommen so Erinnerungen hoch. Das war so schön. Ja, cool. Vielen Dank, Andreas. Ja,
vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Sehr interessant.
Super interessant, ja, voll. Ja, und wir freuen uns dann schon, wenn du mit uns noch eine weitere Folge zum Thema UFOs machen wirst.
Ja. Cool. Ja, man kann Joyce auch channeln, weil das ist ja, er ist ja sehr wissenschaftlich, das passt dann ja gut zu dir. Ne?
Dann gucken wir, wie immer das in einen Hut bringt.
Ja, ja, genau, wir. Genau.
Okay, cool.
Cool, so. Vielen Dank.
Also, danke schön.
Tschüss.
Ciao. Mit Spaß und Freude und Leichtigkeit.